Bevor ich loslege mit der Predigt, nun eine sehr, sehr gute Nachricht. Wir haben Nachwuchs bekommen, also nicht wir, sondern ich kenne die Gemeinde. Und zwar Melanie und Rainer, die haben eine kleine Tochter bekommen. Und wie soll ich die technischen Daten hier? 3500 Gramm und 52 Zentimeter groß. Und es geht Mutter und Kind sehr, sehr gut. Der Name Aurelia. Aurelia. Dem Vater geht es wahrscheinlich auch gut. Steht nichts drauf, aber ich vermute mal, dass es gut geht. Ich weiß gar nicht, ist die Olu da? Die Olu wollte heute kommen? Vielleicht kommt sie gleich noch. Kann sein, dass die Olu heute kommt. Die ist ja operiert worden vor 3 Wochen. Und habe die Woche mit ihr telefoniert. Die geht es echt gut. Und vielleicht kommt sie nachher noch rein. Und zum anderen, wir werden heute kein Abendmahl feiern, sondern wir wollen das am Mittwoch in ausgedehnter Form während der Andacht machen. So, es wird heute kein Abendmahl geben. Aber eine Predigt gibt es. Er hat die Predigt genannt Aufbruch zur Stille. Aufbruch zur Stille, es geht ums Gebetsleben. Es geht ums Gebet und es geht darum, um ruhig zu sein und still zu sein. Der Titel ist entnommen in einem Buch, das ich, glaube ich, gleich hier Werbung für machen möchte. Das heißt Aufbruch zur Stille von Bill Hybels. Von der Lebenskunst Zeit fürs Gebet zu haben. Von der Lebenskunst Zeit fürs Gebet zu haben. Also kann ich wirklich empfehlen, wer es wissen will, kann nachher zu mir kommen. Es geht ums Gebetsleben. Das Gespräch mit Gott, das Reden mit Gott, das ist wohl die intimste Beziehung, die man zu Gott haben kann. Die intimste Verbindung, die man zu Gott haben kann, ist, mit ihm zu reden. Mit ihm zu reden. Weil ich muss sagen, es ist eigentlich ein Gespräch, weil es ist ein Reden und ein Zuhören. Der zweite Teil fällt uns eher schwer, aber es ist ein Reden und ein Zuhören. Gott zuhören. Es ist ein Gespräch und deswegen auch die intimste Verbindung, die man mit Gott haben kann. Und ich glaube auch die wichtigste Verbindung, die man mit Gott haben kann. Wir lernen von Gott aus der Schrift, den wir lesen. Du kannst ihn erkennen in der Natur, du kannst ihn erkennen durch andere, die mit dir reden. Aber die engste Verbindung hast du, indem du mit ihm redest. Mit ihm sprichst. Indem du ihm zuhörst. Das ist die engste Verbindung und die wichtige Verbindung, die man mit Gott haben kann. Und oft ist uns gar nicht bewusst, gerade wenn du lange Christ bist, was für ein Privileg das ist, mit dem Schöpfer des Universums reden zu können. Wir verstehen das oft gar nicht. Oder es ist uns nicht bewusst, was für ein Privileg das ist, dass wir mit dem Schöpfer des Universums reden. Und ich glaube, das Problem daran, ich habe das bei mir gesehen, ist eigentlich oft, dass ich den Schöpfer viel zu klein mache. Oder der, mit dem ich rede, der ist mir gar nicht vor Augen gemalt. Wenn ich eins zu eins mit jemand rede, sieht man natürlich jemand. Und ich merke, ich brauche wirklich Zeit im Gebet, mir erstmal vor Augen zu malen, mit wem rede ich denn da eigentlich? Dass ich ein Gespräch führe mit dem Allmächtigen. Ein Gespräch führe mit dem Schöpfer des Universums. Mit dem Heiligen. Mit dem Allwissenden. Mit dem Oberhirten. Mit dem Demütigsten, den es jemals gegeben hat und jemals geben wird. Mit dem Mächtigsten. Dem Größten. Dem Perfekten. Dem Barmherzigen. Ich rede mit der Liebe persönlich. Gott ist die Liebe. Du redest mit der Liebe persönlich. Das ist ja, das muss man sich wirklich mal ausmalen, mit wem man da jeden Tag, zu jeder Zeit, 24 Stunden, rund um die Uhr reden darf. Und sofort bekommt Gebet einen ganz anderen Blick, einen ganz anderen Aspekt, wenn man weiß, mit wem man redet, wenn man sich bewusst macht, mit wem man redet. Jemand hat mal gesagt, das Gebet ist der Schlüssel, um die Kraft Gottes im eigenen Leben freizusetzen. Gebet ist der Schlüssel, um die Kraft Gottes im eigenen Leben freizusetzen. Und wenn du das Alte und Neue Testament gehst, du siehst, wie Gebete Kraft freigesetzt hat. Unglaubliche Kraft freigesetzt hat, nämlich die Kraft Gottes freigesetzt hat. Unterschiedliche Situationen, ich möchte ein paar Situationen einfach mal aufzählen, möchte eine Stelle lesen. Zum Beispiel das Grundbedürfnis nach Essen und Trinken, haben wir glaube ich alle, die meisten von uns. Wir haben Hunger und wir haben Durst und das muss gestillt werden. Und das ist ein Bedürfnis, woran wir schnell schreien. Hunger und Durst, das muss gestillt werden. In 2. Mose 16, das Volk Israel, das Volk hatte Hunger. Man geht zu Gott, man betet und Gott lässt Essen vom Himmel fallen. Das ist für uns schwer vorstellbar in Zeiten von Supermarkt und vollen Kühlschränken und allem, was wir haben. Das ist ein Fakt. Gott lässt Essen vom Himmel fallen. Johannes 6, Vers 1 bis 13. Jesus hatte eine Gruppe von 5000 Leuten, die haben geredet den ganzen Tag und die haben Hunger. Die haben Grundbedürfnis. Was macht Jesus? Er betet, er nimmt 5 Brote, 2 Fische. Er betet und er vermehrt das vor den Augen der Leute. Die Kraft Gottes wird freigesetzt. Und 5000 Leute haben genug zu essen. Ist für uns in unserem intellektuellen Denken schwer vorstellbar, aber es ist ein Fakt, was hier passiert. Das ist eine Tatsache. Eine Stelle, die ich lesen möchte, in Josua Kapitel 10, ihr braucht nicht aufzuschlagen, Vers 12 bis 15. Gott ließ die Sonne stehen, wenn es nötig war. Ich meine, das ist ein Ding, was sehr groß ist für uns. Gott ließ die Sonne stehen, weil es nötig war, um dem Volk zu helfen. Josua Kapitel 10, Abvers 12. Da heißt es: Damals, als der Herr die Amoriter den Israeliten preisgab, redete Josua mit dem Herrn. Dann sagte er in Gegenwart der Israeliten: Sonne, bleibe stehen über Gibeon, und du Mond über dem Tal von Ajalon. Und die Sonne blieb stehen und der Mond stand still, bis das Volk an seinen Feinde Rache genommen hatte. Das steht im Buch des Aufrechten. Die Sonne blieb also mitten am Himmel stehen und ihr Untergang verzögerte sich ungefähr einen ganzen Tag lang. Weder vorher oder nachher hat es je einen solchen Tag gegeben, an dem der Herr auf die Stimme eines Menschen gehört hatte. Der Herr kämpfte nämlich für Israel. Kriegst du eine Gänsehaut, wenn du das liest? Da ist Josua, der betet Gott: Lass die Sonne stillstehen, wir brauchen noch ein bisschen Zeit zum Kämpfen. Und Gott lässt die Sonne stillstehen. Ob du es glaubst oder nicht, es war ein Fakt, es ist passiert. Ich glaube, dass es so passiert ist. Weil Gott fähig ist. Ich meine, er hat die Sonne gemacht. Er hat das Universum gemacht. Er könnte alles stehen lassen, wenn er wollte. Egal, ob wir das intellektuell verstehen können oder nicht. Er kann es. Und die Kraft Gottes wurde hier freigesetzt. Apostelgeschichte 17. Petrus sitzt im Gefängnis. Die Gemeinde betet. Und was passiert? Die Mauern brechen ein. Die Mauern fallen um im Gefängnis. Stell dir mal Stahlleim vor. Richtig fette Mauern. Brrr, fällt alles zusammen. Wir reden von Fakten, Geschwister. Von Dingen, die tatsächlich passiert sind. Die Kraft Gottes wurde durch das Gebet freigesetzt. Ganz andere Situation. Ich meine, David war am 2. Samuel 11, Kapitel 11 und 12. Hier war David an einem Tiefpunkt seines Lebens. Er hat betrogen, hat eine Frau geschwängert, hat deren Mann umgebracht. Am Tiefpunkt seines Lebens. Ich meine, emotional am Ende. Psalm 51 liest ihn, der Mann war emotional am Ende. War weit weg von Gott. Aber das Gebet hat die Kraft Gottes in seinem Leben wieder freigesetzt. Der Mann ist zu neuem Leben gekommen. Obwohl er am Ende war, obwohl er so tief in Sünde, so tief im Schlamm steckte. Er ist ins Gebet gegangen und Gott hat ihm da wieder rausgeholfen. Er war wieder fähig, die Vergebung, die Gott ihm anbietet, anzunehmen. Er war sogar fähig, König zu bleiben. Musst du dir mal vorstellen. Ich meine, er war König und hat das gemacht. Und er war fähig, König zu bleiben. Weil er Vergebung durchs Gebet annehmen konnte, weil die Kraft Gottes freigesetzt wurde. Und das eindrücklichste Beispiel ist Jesus, als er ans Kreuz geht. Das Gebet hat ihn fähig gemacht, ans Kreuz zu gehen. Er wollte nicht. Gethsemane, er wollte nicht. Aber im Gebet hat er die Kraft bekommen, den Willen Gottes zu tun. Wir denken an die Bilder, wow, denken, wow, das ist beeindruckend, das funktioniert. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern, das Gebet die Kraft Gottes freisetzt. Und viele Dinge, glaube ich, passieren in unserem Leben, auch in meinem Leben, nicht weil ich dem gar nicht den Raum gebe, weil mein Glauben so klein ist. Weil mein Glaube so winzig ist, dass Gott das kann. Dass Gott fähig ist dazu. Dass Gott groß genug ist. Und wenn ich die Sachen lese, das weckt dann in mir, da kommt mein Blut in Wallung. Das weckt in mir, wow, stimmt, Gott kann doch viel mehr, als ich in meinen kleinen Vorstellungen mir ausmalen kann. Gott ist doch viel, viel größer. Ich denke, Gebet kann und muss man erlernen. Das kann man erlernen und muss man auch lernen. Das ist nicht so, dass einmal, wenn du Christ geworden bist, doch, ich kann jetzt beten, das fällt irgendwie über mich. Oder wenn du kein Christ bist, also einfach so, man kann reden mit Gott, ja, jederzeit, aber ich glaube, man kann das Gebet, das Gespräch mit Gott noch vertiefen. Das ist genauso wie in einer Ehe, in einer Beziehung, in einer Freundschaft, dass du lernst, auf den anderen mehr einzugehen, dass du lernst, anders zu reden, wie du mit ihm reden kannst. Und zwischen Frau und Mann ist das immer sehr offensichtlich, dass wir als Männer lernen müssen, wie kann ich mit meiner Frau reden, dass sie es auch versteht und es bei ihr ankommt. Und umgekehrt. Auch in der Beziehung zu Gott ist es so. Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, hey, wie betet man denn? Wie macht man das? Wie geht das? Wie redet man? Wie viel redet man? Du kannst die Frage ein bisschen weiter ausmalen. Wie viel redet man? Was redet man? Wann redet man? Wo redet man? Morgens, mittags, abends gibt es einen bestimmten Zeitpunkt, muss man langes Gebet sprechen, kurzes Gebet sprechen. Da steht ja nur ein Satz drin, aber mal das mal aus, was die für Fragen hatten. Wie betet man? Und das wollen wir uns mal anschauen, was Jesus dazu gesagt hat. Matthäus Kapitel 6, in die Bergpredigt. Matthäus Kapitel 6, Abvers 5. Hält hier eine Rede, Jesus hält hier eine Rede über das Beten. Vom Beten heißt es hier oben drüber. Da heißt es ja, wenn ihr betet, dann macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gerne in die Synagoge und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest. Schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auf das Verborgene sieht, der wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, dann solltet ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen, und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird auch der Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Jesus spricht hier übers Gebet. Und wir werden uns mal die einzelnen Passagen durchgehen und uns mal anschauen, Mensch, was sagt er denn hier eigentlich? Was drückt er hier eigentlich aus? Vers 5 und 6. Mach es nicht wie die Heuchler, sondern geh in dein Kämmerlein, sagt er. Geh in dein Kämmerlein ganz für dich alleine. Sein Gebet, ich glaube, die intimste Form ist, wenn du wirklich mit Gott alleine bist. Ob das jetzt ein Kämmerlein ist, ob das auf dem Berg ist, ob das im Auto ist, ob das, keine Ahnung, was du für Orte hast, wo du wirklich alleine bist mit Gott. Ganz alleine. Und ich denke, auch wenn man in der Gemeinschaft betet, man redet auch mit Gott. Da geht es auch nicht so um die anderen. Sondern auch da bist du alleine mit Gott. Gebet ist immer eine Verbindung zwischen mir und Gott. Es geht nicht darum, von anderen gut dazustehen oder tolles geistiges Gebet zu sprechen. Und wir kennen die Versuchung alle, geistlich zu sein, wenn wir beten. Sondern es geht darum, um die enge Verbindung mit Gott. Mit Gott alleine sein. Ruhig sein. Still sein. Einen einsamen Ort mit Gott haben. Wo mich nichts ablenkt. Wir sind Meister der Ablenkung. Wo mich aber nichts ablenkt. Wo ich wirklich alleine bin. Eine Stelle, die ich vor einigen Wochen schon mal benutzt habe, die ich auch schon öfters benutzt habe, die ich sehr gerne mag, ist im Jesaja Kapitel 30. Jesaja Kapitel 30. Im Vers 15. Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels: Nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung. Nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft. Das widerspricht so unserer Gesellschaft, unserem Weltbild. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wo man ständig versucht ist oder Vollgas geben muss. Immer zack, zack, größer, schneller, weiter. Alles muss immer schneller gehen. Du hast deinen Computer, der schon wirklich schnell ist im Vergleich zum Rechner von vor 10 Jahren. Also wirklich schnell ist. Ja, ich meine, ich habe mein erster Rechner war ein 286er mit 20 Megabyte Festplatte. Da kannst du heute deine Bücher, CDs mit verwalten oder sowas. Und die sind so schnell und du sitzt vor dem Rechner heute so schnell und denkst, es ist langsam. Es ist langsam. Es geht alles zu langsam. Du schickst jemandem eine E-Mail und erwartest, das muss doch jetzt zurückkommen, die Nachricht. Das muss zack, zack gehen. Du betest zu Gott und da muss doch schnell zack, zack die Antwort kommen. Alles muss schnell gehen. Ich meine, die Arbeitswelt. Du gehst auf die Arbeit, morgens wird schon Leistung erwartet, hohe Leistung von dir. Du musst morgens schon auf 10.000 sein und dann 10.000 Volt und losfahren bis zum Abend. Am besten noch Überstunden machen, mehr arbeiten, mehr arbeiten, mehr arbeiten, mehr arbeiten. Am besten vielleicht ein bisschen Arbeit mit nach Hause nehmen, um noch mehr zu leisten. Nimm dir mal eine Mutter. Also Kinder zu haben, wenn die in einem gewissen Alter sind, so zwischen 1 und 4 würde ich sagen, vor allen Dingen zwischen 2 und 3. Tschii, da weißt du, was du machst. Die saugen dich aus, die Kinder. Also ich bewundere wirklich alle Mütter, die tagsüber mit ihren Kindern zusammen sind. Gerade wenn sie in dem Alter sind, ihren eigenen Willen aufbauen. Das ist eine sehr schöne Zeit, die Kinder kennenzulernen und die Kinder zu sehen, wie sie wachsen und reifer werden. Sehr schön, ich möchte es nicht missen, aber es ist eine mega anstrengende Zeit. Die können dir alles aussaugen, je nachdem, wie die gerade drauf sind. Alles aus dir raussaugen. Und dann gibt es noch Kochen, Putzen und was du sonst noch alles machen musst. Das ist eine unglaubliche Herausforderung an Mütter. Die Medien drücken uns zu mit Informationen. Zeitungen, Fernsehen, E-Mail, Internet, wir werden ständig zugedröhnt mit allem. Wir lassen uns auch zudröhnen, aber wir werden auch ständig zugedröhnt. Werbung an jeder Kante, an jeder Ecke. Handy, Telefon, E-Mail, Fax, alles muss mal zack, 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 schnell gehen. Leistung. Gott sagt, hey, ihr braucht Ruhe und ihr braucht Stille. Stille und Ruhe. Und ich glaube, wir müssen immer wieder verstehen, wir sind kein Opfer dieser ganzen. Man kann Opfer werden, man kann da reinschludern und alles frisst dich auf. Aber wir sind nicht das Opfer. Wir müssen lernen, von dem nicht unser Leben bestimmen zu lassen, sondern die Muße, die Ruhe zu nehmen für Gott. Zeit, wo wir den Motor runterfahren. Oder vielleicht den Motor starten erstmal, dass es überhaupt richtig rund läuft. Zeit, wo wir runterfahren. Ich möchte dazu einfach ein paar Beispiele geben. Ich stehe uns die Stellen einfach vor. Beispiele von Männern aus der Bibel und von Jesus Christus, wie die Zeiten der Stille gesucht haben, wie die Ruhe gesucht haben, um runterzufahren. Nimm erstmal Jesus Christus, Markus Kapitel 1, Vers 35. Und am Morgen noch vor Tage stand er auf und er ging hinaus. Er ging an eine einsame Stätte und er betete dort. Markus Kapitel 6, Vers 46. Ich werde es sehr schnell machen, ihr braucht nicht aufzuschlagen, schreibt es einfach mit. Markus 6, Vers 46. Und als er sie fortgeschickt hatte, da war gerade die große Menge auf ihn eingestürmt, die mit ihm reden wollte und Kranke hatte und hat sie weggeschickt, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem See und er auf dem Land allein. Lukas Kapitel 5, Vers 15. Aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus und es kam eine große Menge zusammen, zu hören und zu gesund zu werden von ihren Krankheiten. Das ist eine Sache, die wir uns schwer vorstellen können heute. Wenn eine große Menge, was ich 500.000 Leute drankommen, die wollen dich hören, die wollen dich sehen, die haben ihre Beulen und Schwielen und Kranke, die jammern, die wollen gesund werden. Stell dir mal vor, die hängen an dir wie eine Klette. Was vielleicht unsere Arbeitswelt heute ist oder was wir alles zugesogen werden mit allem Möglichen. Ja, das ist immer so was um Jesus herum war. Das war nicht anders als bei uns heute. Bei uns ist alles ein bisschen mehr technisiert, aber damals waren die Einflüsse von außen auch extrem auf ihn. Und das heißt hier, er zog sich aber zurück in die Wüste und er betete. Ich gehe in die Wüste, da habe ich meine Ruhe. Da kommt mir wahrscheinlich keiner hinterher. Da habe ich meine Ruhe. Es ist heiß, aber ich habe meine Ruhe. Ich habe meine Ruhe, ich kann zur Ruhe kommen. Lukas 6, Vers 12. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die ganze Nacht über im Gebet zu Gott. Da, wo er seine Jünger auswählt. Er geht auf den Hügel, er und alleine, ganz alleine, mitten in der Nacht. Und er bleibt die ganze Nacht mit Gott zusammen. Ganz alleine. Lukas 22, Vers 41. Er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit. Er kniete nieder und betete. Und er sprach, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Also Gethsemane. Wieder reißt er sich los, er muss alleine sein, er muss alleine mit Gott reden. Anderes Beispiel von Männern in der Schrift ist es Mose. 4. Mose, Kapitel 20, Vers 6. Das habe ich jetzt hier. Da ging Mose und Aaron von der Gemeinde hinweg zur Tür der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht, um den Herrn der Herrlichkeit erschien ihnen. Sie sind weggegangen von der Gemeinde. Ich brauche jetzt meine Ruhe. Weg. Sind zur Stiftshütte und haben Zeit mit dem Herrn verbracht. Daniel, Kapitel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach nach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie. Er betete und lobte seinem Gott, wie es auch vorher zu tun pflegte. Damals war ein Gebot erlassen worden, dass niemand mehr öffentlich betet oder niemand mehr beten soll, zu Gott beten soll. Es war ihm egal. Er ist in sein Obergemach rein und sagt, ich werde beten. Leider waren die Fenster offen, andere haben es gehört. Aber er hat sein Herz, ich werde allein sein mit Gott. Ich werde mich davon nicht ablassen. Apostelgeschichte 10, Vers 9, das ist eine Stelle, die mir noch nie so aufgefallen war. Am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren, in die Nähe der Stadt kam, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die sechste Stunde. Der ist aufs Dach gestiegen zum Beten. Ich brauche einen Platz, wo ich alleine bin. Ist wurscht, wo das ist. aber ich brauche einen Platz. Wahrscheinlich war vielleicht war zu Hause in seiner. Zu Hause waren sie am Kochen, am Reden, am Machen, am Tun, was weiß ich. Er geht aufs Dach, um zu beten. Er wollte allein sein mit Gott. Wir brauchen Stille, Ruhe mit Gott. Wir brauchen Stellen, wo wir allein sind mit Gott. Wir haben manchmal Angst davor. Angst, was mache ich da, was tue ich da, wie rede ich da mit Gott? Und uns bewusst machen, wer Gott ist. Wir brauchen das. Das kann uns praktisch helfen, zur Ruhe zu kommen. Ein paar praktische Tipps. Was ich persönlich anfangen möchte, ich habe es schon mal angefangen, das ist ein Tagebuch zu führen. Das sind jetzt keine Ratschläge, die jeder machen muss, aber Tipps, die mir helfen. Wenn ich Zeit mit Gott nehme, mir 5 Minuten Zeit zu nehmen, zu reflektieren, wie war mein Tag gestern? Da komme ich schon mal, fahre ich schon mal meinen Motor ein bisschen weiter runter. Was war denn gestern los? Wie ging es mir eigentlich gestern? Wie habe ich mich gefühlt? Wo habe ich Gott gesehen? Wo habe ich Gott nicht gesehen? Wo habe ich voll ins Fettnäpfchen getreten? Wo habe ich gesündigt? Wo habe ich geärgert? Wo habe ich gefreut über Dinge? Wem habe ich geholfen, Gott kennenzulernen? Einfach so mal ein bisschen reflektieren über den Tag. Das hilft, zur Ruhe zu kommen. Was auch hilft, zum Beispiel Gebete aufzuschreiben. Mir hilft das, ab und zu mal Gebete aufzuschreiben. Sie einzutippen in den Rechner. Dann mache ich das, weil ich nachher meine Schrift nicht mehr lesen kann. Gebete aufschreiben. Das hilft, sich zu sammeln. Das hilft, in sich zu gehen, das hilft auch nicht zu plappern, also das Plappern loszuwerden, du schreibst kein Plapper auf. Aber du bist konzentrierter, wenn du schreibst. Das kann helfen, runterzukommen. Was ich wirklich jeden ermutigen möchte, regelmäßig lange Zeiten mit Gott zu verbringen. Ich habe natürlich das Privileg, dass ich für die Gemeinde für euch arbeiten darf, dass ich euch dienen darf. Das ist ein Privileg. Privileg, dass ich viel Zeit habe mit Gott. Mich auf den Tor zu setzen, abzuhauen und sagen, ich verbringe Zeit mit Gott. Das Wichtigste, was ich machen kann. Wichtig, was der Bernhard machen kann, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Aber das auch Wichtigste, was du machen kannst, ist Zeit mit Gott zu verbringen. Natürlich, ein Arbeitstag ist lang, 10 Stunden ist hart, das ist viel. Wir haben natürlich ein Privileg, dass wir da mehr Zeit für haben, weil das halt unsere Aufgabe auch ist. Aber ich glaube, auch wenn man viel arbeitet, kann man Zeit mit Gott haben. Und was ich ermutigen kann, ist am Wochenende mal extra Zeiten mit Gott zu nehmen. Mal einen halben Tag rauszufahren. Auch als Ehepaare mit Familie, Kinder, das geht auch. Da kann einmal der Mann die Kinder nehmen und eine Woche später nimmt die Frau sie mal. Und sie können einen halben Tag mal rausfahren, mal länger Zeit mit Gott haben. An einen einsamen Ort gehen, das braucht man. Also die Zeiten an jedem Tag, wo ich Stunde, anderthalb oder sowas lese, das reicht mir nicht. Ab und zu brauche ich mal richtig Auftankzeit. Mose hat das gemacht, der ist 40 Tage auf den Berg gegangen. Der hat sein Volk alleine gelassen und gesagt, hey, Volk, da kümmert sich Gott drum, das ist sein Volk, ich gehe jetzt auf den Berg, ich brauche Zeit mit Gott. Jesus hat das gemacht, der ist 40 Tage in die Wüste gegangen. Sich die Freiheit nehmen, Zeit mit Gott zu verbringen. Ab und zu sage ich auch Termine ab. Ich merke, wenn es mir gut geht mit Gott, es tut mir leid, treffen uns heute Abend nicht, ich brauche Zeit mit Gott. Das sollte die Regel werden, dass man es jeden Tag macht. Aber zu sagen, hey, das ist wichtig, wenn es mir nicht gut geht, dann brauche ich Zeit mit Gott. Das muss irgendwie so ein Anspruch an dich selbst werden, an mich selbst werden. Ein Anspruch, ich werde Zeit mit dem Herrn verbringen. Ich werde mir Ruhe suchen. Gehen wir wieder zurück in Matthäus Kapitel 6. Da geht es hier weiter in Vers 7. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr bittet. Und so sollt ihr beten. Er redet hier über das Plappern. Und es tut echt gut, mal sein eigenes Gebetsleben zu überlegen, Mensch, plapper ich eigentlich? So, wie sind denn so meine Gebete? Wie bete ich denn eigentlich? Und dann siehst du hier und da doch, Mann, ich plapper ganz gewaltig. Weil eine Sache, wo ich das gemerkt habe, ist zum Beispiel, wenn man betet, Gott sei bitte dabei. Oder Gott begleite du ihn, sei mit ihm. Das ist so unnütz wie ein Kopf, so ein Gebet. Weil, dass Gott da ist, das ist ein Fakt. Das ist so. Ob ich das bete oder nicht bete, der ist da. Was viel sinnvoller ist, wenn ich bete, Gott, lass mich deine Anwesenheit spüren. Oder lass ihn oder ihn, für den ich bete, lass ihn deine Anwesenheit spüren. Lass ihn erfahren. Lass ihn spüren, dass du da bist. Richte sein Herz darauf, dich zu sehen. Das ist viel sinnvoller und tiefer. Ein anderes Plappern. Gott sei dabei. Ja. Der ist sowieso dabei. Oder zum Beispiel, wenn man so betet, dieses Vater, Vater. Ich glaube, das ist eine Kultur in unserer Gemeinde. Also, danke Vater, dass ich hier beten darf, Vater. Und danke Vater, dass du zuhörst, Vater. Es ist schön, Vater, dass du hier bist, Vater, 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 Vater. Du redest doch nicht mit jemand anders. Ich rede auch mit Dani. Hey Dani, schön, dass wir das Abend hier sind, Dani. Und dass wir essen können, Dani. Und Dani, dein. Wir fangen an zu plappern. Und das ist richtiges Plappern. Es ist wirklich, weil du bist dir gar nicht bewusst, dass du da mit jemand redest. Du plapperst dein Zeug darunter. Und ich merke mir, das kostet echt was, sich hinzusetzen, sich zu überlegen, da ist Gott und dieses Vater rauszubekommen, das kostet was. Also das haben wir über Jahre gelernt, aber es ist echt wichtig, sich da wirklich zu prüfen, wie rede ich mit dem Schöpfer, wie rede ich mit Gott? Plapper ich ihm da was vor? Oder ist da wirklich ein Gegenüber, mit dem ich rede, mit dem ich vernünftig rede? Ja, also und wirklich als Gegenüber behandeln, mit Vater, 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 Vater. Dann heißt es hier, der Vater weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Mann, was für eine Zusage, Schwester. Der weiß, was wir brauchen, ehe wir ihn bitten. Ich meine, das haben wir uns doch immer wünscht, dass jemand seine Bedürfnisse, meine Bedürfnisse erkennt, ohne dass ich sie ihm sage. Gott kann das. Gott weiß jedes Bedürfnis, was du hast, was ich habe. Bevor wir ihn bitten, er wünscht sich, dass wir ihn bitten, er wünscht, dass wir mit ihm darüber reden, was wir für Wünsche und Sorgen und Nöte und Sonstiges haben oder was wir für Wünsche und Bedürfnisse haben, aber er kennt sie schon. Auch da kann man plappern, wenn man 100-mal sagt, Gott, gib mir zu essen, gib mir zu trinken, gib mir dies, gib mir das, gib mir das. Hey, I take care. Ich weiß, dass du das brauchst, ist okay. Aber es ist ermutigend zu wissen, dass Gott alles weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Dann kommt der Vers 8 bis Vers 12, so ein Beispielgebet, das Vater unser. Das Vater unser. Ich komme aus der katholischen Kirche ursprünglich und da wurde das immer gebetet am Sonntag. Und mein Gott, ihr sagt ihr, hey, so sollt ihr beten, dann gibt es so ein Beispielgebet. Es geht sicherlich darum zu sagen, nur das darf man beten, ja? Oder das ist das ultimative Gebet, das Vater unser. Sondern wenn man es das ein bisschen auseinander nimmt, da kann man wirklich sehen, das sind verschiedene Aspekte, die es gut sind, glaube ich, in ein Gebet einzubauen. Weil Gebete ändern sich. Du bist in verschiedenen Phasen. Du siehst, nehmen wir Paulus oder nehmen wir David. David, als er mit Bathseba die ganze Geschichte gemacht hatte. Da war sein Gebet nicht irgendwie vorgefasst, da hat er einfach, boah, was rauskam, he split it out. Das ist in den Psalmen, viele Leute haben rausgelassen, weil das an Emotionen da war. Das sind andere Zeiten, wo deine Gebete ganz anders gefasst sind. Also es gibt kein Standardgebet. Aber doch kann man hier von diesem Gebet einiges lernen. Ich möchte das mal ein bisschen auseinandernehmen. Du sagst hier, Vater unser im Himmel. Somit fängt das Gebet eigentlich an. Vater unser im Himmel. Ich glaube, manchmal fühlen wir uns sehr unwürdig zu beten. Wenn du längere Zeit nicht gebetet hast, denkst du, Mann, ich habe schon 8-mal vorgenommen zu beten oder 100-mal vorgenommen zu beten, habe es wieder nicht gemacht heute. Was bringst du denn überhaupt noch? Na, wenn ich jetzt bete, mein Gott, wie wird Gott sich wohl fühlen? Das Vater unser, der ist unser Vater, ob wir mit ihm haben geredet haben oder nicht geredet haben. Das ist so. Wenn der Henry mal schlecht drauf ist, bleibe ich sein Papa, egal was los ist. Wenn er mal keine Lust hat, mit mir zu reden, kommt auch vor, dann bleibe ich sein Papa, egal was los ist. Und in dem Moment, wo er wieder kommt, wie er happy ist, dann, hey, keine Sekunde würde ich sagen, du hast mir eben nicht zugehört. Sorry. Wird den Vater nie machen. Gott bleibt unser Vater, auch wenn man mal 3-4 Tage nicht gebetet hat. Er bleibt es. Und heißt im Himmel. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, den Blick nach oben zu richten und auf sich selber zu schauen. Den Blick weg von sich selbst, man auf das Gegenüber zu richten, mit dem ich da gerade rede. Mit Gott. Weg von diesem eigenen Gefühlssumpf. Hey, ich rede hier mit Gott. Ich konzentriere mich auf die Person, mit der ich hier gerade rede. Vater, unser im Himmel. Weg von mir selbst. Heißt hier weiter, dein Name werde geheiligt. Das ist Anbetung. Ein Gebet Zeit verbringen, um Gott anzubeten. Um sich mit Gott zu beschäftigen. Wir haben vor einigen Jahren, ich glaube vor 3 oder 4 Jahren war das, in der Schweiz mal so Gebetsabende gemacht, wo wir über den Charakter Gottes gebetet haben. Und was ich da gemacht habe, so kleine Zettelchen geschrieben, so über Demut, Gottes Heiligkeit, du hast einmal ein bisschen verteilt. Und das einzige Geschwister über diesen Charakter beten. Und es war erschreckend zu sehen, wie wenig man von Gott weiß. Da betet man, ja Gott, ist toll, dass du so demütig bist, beeindruckt, dass du demütig bist. Gott, hilf uns bitte, demütig zu werden, hilf mir bitte da. Kommt mal gleich wieder weg. Und es ist gut, mal sein eigenes Gebetsleben zu prüfen. Mensch, wie sehe ich Gott eigentlich? Bin ich fähig, über Gottes Demut zu beten, über Gottes Gnade zu beten, Gottes Heiligkeit zu beten? Oder so, ja Gott, du bist heilig, Gott, hilf mir, heiliger zu werden. Sondern wirklich über Gott beten. Ihn anbeten, ihn preisen für das, was er ist. Und du merkst auf einmal im Gebet, wie dein Bild von ihm auch größer wird, wenn du dich mit ihm beschäftigst. Seine Allmacht anbeten, seine Heiligkeit, seine Weisheit, seine Leidenschaft, seine Geduld, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Liebe, sein Zorn, seine Demut, seine Hingabe. Ich meine, das Gebet, das kannst du ausbreiten. Geheiligt werde dein Name. Zu lernen, Gott im Gebet anzubeten. Das ist ein Prozess, aber zu lernen... Vielleicht brauchst du mal ein bisschen über die Demut Gottes studierst, um mal mehr das kennenzulernen, aber wirklich Gott anzubeten. Der nächste Aspekt sagt hier, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Sich Zeit zu nehmen im Gebet, sein Herz dahin zu bringen, dass man Gottes Willen tun will. Das ist leider nicht immer so, dass man das will. Das ist nicht automatisch so, bei mir jedenfalls nicht. Sondern ich will, was ich will. Ich will, was Micha will. Und sich Zeit im Gebet zu verbringen, sagt Gott, hey, ich möchte echt lernen heute, was ich heute tun möchte, ich möchte deinen Willen tun. Gib mir ein Herz, das deinen Willen tun will. Vielleicht Dinge, die man merkt, hey Gott, zeig mir mal Dinge in meinem Leben, die gerade los sind, die ich nicht deinem Willen unterordne. Bring die doch mal raus, zeig mir die doch mal gerade. Gott wird es machen, keine Angst. Er wird es tun. Gutes Gebet ist das. Wirklich gutes Gebet. Oder Dinge, wo du gerade Entscheidungen treffen musst. Was ich Wohnung oder was ich, egal was es ist. Zu sagen, Gott, hey, hier muss ich eine Entscheidung treffen. Ich habe hier das mit, ich möchte es nach deinem Willen tun. Was ist denn dein Wille? Wirklich vor Gott zu tragen. Und so lange zu beten, bis mein Herz sagt, hey Gott, ich will genau das tun, was du möchtest. Selbst wenn ich vielleicht noch keine Antwort habe, was das genau ist, aber mein Herz bereit ist zu sagen, Gott, was immer du denkst, was ich tun soll, hey, gonna do it. Ich mach's. So wirklich loslassen, abgeben, weg von mir selbst kommen. Aspekt, wichtiger Aspekt von dem Gebet. Da kommt der nächste Bereich. Gib uns das Brot, das wir brauchen. Dass ich meine Bedürfnisse vor Gott trage. Das ist okay und das ist gut und das ist richtig, dass ich sage, Gott, hey, das ist, was ich mir wünsche, das ist, was ich brauche, das ist, was ich benötige. Gott freut sich, wenn wir sagen, was wir uns wünschen. Ich freue mich, wenn mein Sohn sagt, was er braucht. Wenn er sagt, ich habe Hunger, ich habe Durst oder ich möchte ein Auto haben oder ich möchte Deal. Es freut mich. Und ich versuche ihm, die meisten Wünsche möglich zu machen. Nicht alle, aber die meisten versuche ich ihm, wenn sie in meiner Macht stehen, das möglich zu machen. Aber ich freue mich, wenn er Wünsche hat, wenn er sie äußert, wenn er mir sagt, was er braucht. Und Gott wünscht sich das. Ich möchte ein ganz banales Beispiel geben. Denkt, das ist so banal, aber Gott kümmert sich um alles. Wir haben ein Auto gesucht. Und wir hatten die unglaubliche Summe von 1.500 Euro zur Verfügung für ein Auto. Maximum. Das ist nicht so viel Geld, um ein Auto zu kaufen. Dann hat gesagt, Gott, wir wollen mehr ausgeben, wir können mehr ausgeben, aber wir wollen ein Auto haben. Wir haben zwei Kinder, wir wollen ein Auto haben. Aber gesagt, Gott, wir brauchen das, aber wir wünschen uns das Auto. Wir brauchen es auch. Wir wünschen es auch. Und es soll Maximum 1.500 kosten. Maximum. Es soll von einem Opa sein, der es super gepflegt hat. Über Jahre. Und es soll wenig Kilometer gelaufen haben. So, du kannst Gott sehr spezifisch bitten. Ganz, ganz, ganz im Detail sagen, was du haben möchtest. Ob alles erfüllt ist, eine andere Sache. Aber du kannst es ihm sagen. So bin ich mit dem Motorrad rumgefahren, rumgesucht, verschiedene Autohändler angeguckt und nichts gescheit gefunden. Da bin ich auf dem Weg nach Hause gewesen. Und da fahre ich in Giesing vorbei. Und irgendwas habe ich gedrängt, da anzuhalten. Eigentlich sollte ich schon nach Hause fahren, weil das Essen schon am Tisch stand. Und ich aber es hat mich was gedrängt, da hinzugehen. Da bin ich hingegangen zu diesem Autohändler und da stand genau das Auto. Ein Opel Omega, der ist 17 Jahre alt, das ist ein altes Auto, top gepflegt, also hat nur 96.000 gelaufen. Ein einziger Besitzer, ein Opa, der hat das Checkheft gepflegt, da hat also hin auf der Rückbahn wahrscheinlich noch niemand gesessen. Und sagt, neuer Winterreifen dazu. Durch den TÜV gefahren, ohne Mängel, für 1.150 Euro. Und da ist echt krass, Gott, Dankeschön. Amen. Dann haben wir es gekauft und jetzt haben wir das Auto. Und du kannst Gott wirklich ausdrücken, was du für. Du kannst deine Wünsche ihm sagen. Wir haben letzte Woche von der Wohnung gestartet, wir wollen umziehen, eine günstigere Wohnung. Und wir ziehen jetzt zu Dimitri, in diese Wohnung ziehen wir ein. Und haben wir vor der Haustür gestanden, haben gebetet, haben wir gerade das Treffen gehabt. Mensch, wir würden gerne, das kostet 1.126 mit allem drum und dran, wir würden gerne auf 1.100, die 26 soll doch noch runtergehen. Dann sagt Gott, lass ihn doch die 26 runtergehen. Wir kommen in die Wohnung rein, wir reden mit ihm ein bisschen was, bevor ich es vergesse, wir würden gerne auf 1.100 runtergehen. Und er ist den Preis runtergegangen, genau wie wir es gebetet hatten. Und das sind, du denkst, ja, das sind Banalitäten im Leben, aber in die Verbindung mit Gott, über alles reden. Sehr wichtig, dass wir Gott aber die Souveränität überlassen, dass er entscheidet, was er erhört. Das ist manchen, dass Gott ist keine Wunschmaschine, ja. So, ich drücke meine Wünsche aus und zwei Köpfchen und zack, kommt unten das Ergebnis raus. Das ist es nicht, sondern ich muss Gott die Souveränität überlassen, dass er entscheidet, wie und welches Gebet er erhört. Und was ihm da hilft, ist, dass ich weiß, Gott ist heilig, er macht keinen Fehler bei dem, was er entscheidet. Er liebt mich, er wird das Richtige für mich entscheiden. Und er kennt meine Bedürfnisse, er wird mir genau das geben, was ich brauche. Und das hilft mir zu sagen, ey Gott, ich wünsche mir das. Und es ist auch wichtig zu sagen, wie die Bittenwitwe immer wieder vor Gott zu kommen, dann ich wünsche mir das.
das ruhig auszudrücken, aber im Herzen die Freiheit ihm zu geben, sagen, Gott, wenn du denkst, es ist nicht gut für mich, okay. Wenn du denkst, es ist jetzt noch nicht gut für mich, vielleicht in 5 Jahren, okay. Dass man ihm die Souveränität überlässt. Da geht es weiter in diesem Gebet. Erlass uns unsere Schuld, wie auch wir die Schuld erlassen. Dass man sich Zeit nimmt im Gebet, mit Gott ehrlich zu sein. Zu sagen, hey, meine Sünden mal erzählen. Ganz spezifisch, ganz ehrlich. Und das habe ich gestern gemacht. Mensch, da habe ich mich vergeben. Da habe ich mir einen Film angeguckt. Da habe ich Müll gemacht. Da war ich zornig. Da war ich verärgert. Da hatte ich keinen Bock, mit dir zu reden. Richtig ehrlich zu sein mit Gott. So, Seele auf, der weiß sowieso alles. Und sage, hey Gott, ich drücke ihm alles aus. Und dann der nächste Schritt, sehr wichtig, dass man auch die Vergebung annimmt in dieser Zeit des Gebets. Dass man das Kreuz trägt und mich annimmt. Gott, ich möchte vertrauen, dass du mir vergibst. Und so lange an diesem Punkt verweilen, bis du die Vergebung spüren kannst. Bis du sie annehmen kannst in deinem Herzen. Und zweiter Bereich in diesem Schuld. Ach, guck, Mensch, da gibt es noch Dinge, wo ich, da kommt was in mir hoch gegen meinen Bruder in der WG, in der Kunde. Was kommt alles hochgekocht? Welchen Raum zu finden, wo man vergibt. Wo man dem anderen vergibt. Vielleicht dazu nötig, dass man noch ein Gespräch führt. Aber dahin zu hören, hey, wow, da kommt was in mir hoch und dann ist still zu sein. Gott sagt, wenn du nicht vergibst, werde ich dir auch nicht vergeben. Und Gott wird es genauso tun. Das müssen wir ernst nehmen. Der wird es genauso tun, wie er es gesagt hat. Wenn du nicht vergibst, vergebe ich auch nicht. Das ist so richtig so. Und da wird es, wenn Dinge hochkommen, wir sind wirklich vergeben von Herzen. Wenn wir es nicht gelöst kriegen, dass wir uns Hilfe holen. Oder zu jemandem hingehen, das aussprechen oder was immer uns hilft, wirklich zu vergeben. Das ist Zeit, Gebet, die wichtig ist, seine eigene Sünde zu bekennen, Vergebung anzunehmen und zu vergeben. Der letzte Bereich, führe uns nicht in Versuchung. Zum Beispiel, was ich öfters mache, ist meinen Tag durchbeten. Was habe ich heute für Treffen, mit wem treffe ich mich, wen sehe ich heute, was kommt da alles rum? Ich kenne meine Charaktersachen, zum Beispiel mit Zorn mit Henry, wenn er so zu schlecht drauf ist, dann kann ich zornig werden. Spezifisch zu beten, Gott, hilf mir, nicht zornig zu werden. Hilf mir zu erkennen, wenn ich zornig werde. Hilf mir das nicht zu tun. Hilf mir rein zu bleiben in meinen Blicken. Gott, hilf mir die Gespräche, die ich heute führe, hilf mir ein liebevolles Herz zu haben, hilf mir geduldig zu sein. Weil ich weiß, es ist ein schwieriges Gespräch, da noch spezifisch drüber zu beten. Dass man die Dinge einfach vor Gott trägt, sagt, hey, bitte führ mich in eine Versuchung, hilf mir. Hilf mir, was da heute am Tag alles los ist. So richtig so, das hilft mir, mir bewusst auch mit Gott durch den Tag zu gehen. Das hilft mir mehr, dass man vergisst Gott am Tag so oft, also mir geht es so. Da rennst du durchs Leben und machst dein Ding und vergisst es. Aber es hilft mir, mich wirklich konzentrieren, führ mich nicht in Versuchung, mal den Tag durchzubeten. Das ist ein Beispielgebet. Aber Aspekte, wo man sich mal Gedanken machen kann, Mensch, wow. Also Jesus hat es offensichtlich als Beispiel mehrfach gegeben, einmal hier in der Bergpredigt, dann zu seinen Jüngern selbst. Es scheint ein gutes Gebet zu sein. Wir haben uns überlegt, Mensch, wie sieht denn dein, reflektiere mal dein Gebetsleben. Wie bete ich, Mensch, was kann ich lernen, wohin kann ich wachsen, mit dem Ziel, Gott näher zu kommen. Ich möchte ganz am Schluss eine Stelle lesen, im Psalm 131. Das beschreibt sehr gutes Ziel. Psalm 131. Sei Frieden mit Gott. Herr, mein Herz ist nicht stolz, nicht hochmütig blicken meine Augen. Ich gehe nicht um mit Dingen, die mir zu hoch und zu wunderbar sind. Ich ließ meine Seele ruhig werden und still. Wie ein kleines Kind bei der Mutter ist meine Seele still in mir. Israel, harre auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Er sagt so schön hier, ich ließ meine Seele ruhig werden. So lange, bis ich still war vor Gott. Also unsere Julia, die kann mal so richtig schreien, die ist 3 Monate alt und ist gemerkt, wenn wir zum Beispiel im Zimmer sind. Und irgendwann checkt sie das und dann fängt sie an zu schreien und lässt sich. Du nimmst sie hoch, dann ist sie still. Dann kriegt ihre Seele Frieden, sozusagen. Dann ist sie bei Papa oder bei Mama, meistens bei Mama. Dann hat sie Frieden. Manchmal dauert es ein bisschen, hat sie vielleicht Blähungen oder sind Dinge los und es dauert ein bisschen, das ist wie im Gebet. Manchmal dauert es, es geht dann sofort, wenn du ins Gebet gehst, der Frieden des Herrn kommt über mich. Manchmal dauert es, manchmal dauert es 2 oder 3 oder 4 Gebete, manchmal dauert es eine ganze Woche. Aber die zu Gott gehen und sagen, irgendwann werde ich mich fühlen wie ein Kind, das ist mein Ziel. Ich möchte mich fühlen, dass meine Seele ruhig ist. Meine Seele im Frieden ist. Egal wie lange das dauert, dass meine Seele im Frieden ist. Es gibt noch so viele Aspekte über das Gebet, wir werden auch nächste Woche möchte auch weitermachen. Ein paar Themen, die ich nächste Woche ansprechen möchte. Wie vernimmt man Gottes Reden? Wie kann man lernen zuzuhören? Wie hört man das? Was hört man da? Gebetshindernisse möchte ich mal drüber sprechen. Und was ist, wenn Gebete nicht erhört werden? Was geht da in mir ab und wie gehe ich damit um? Wir haben es heute verschiedene Aspekte angesprochen, dass das Gebet der Schlüssel ist, um die Kraft Gottes freizusetzen. Dass Ruhe, dass es Stille braucht. Dass nicht plappern soll. Sollen wir unser Gebet mal reflektieren, wo wir plappern. Also das Vater unser mal durchgehen und sagen, Mensch, hey, wow, hey, kann ich wirklich lernen, anders zu beten? Ich wünsche uns wirklich erfrischende Gebete in dieser Woche, uns allen. Wir werden den Gottesdienst beenden mit einem Lied. Das ist von den Söhnen Mannheims. Xavier Naidu, das heißt vielleicht. Ich weiß nicht, ob das eine kennt, das ist ein neues Lied von ihm oder von dieser Gruppe. Und das ist echt ein klasse Lied. In dem Lied, es ist eigentlich ein Gebet an Gott. Er wundert sich darüber. Es gibt ein Video dazu, das werden wir in der Gemeinde auch mal sehen zusammen. Aber wir sind natürlich zu Helge. Ich versuche es am Mittwoch zu zeigen. Es gibt ein Video dazu. Und er versucht zu verstehen, Mensch, warum führen Leute Kriege in deinem Namen? Warum machen die das? Oder warum machen sie dies? Warum verstehen dich Leute? Dann, so der Refrain heißt, vielleicht hören sie dir nicht zu. Vielleicht verstehen sie dich nicht. Vielleicht haben sie auch nicht den Mut, dich zu verstehen. Und am Schluss klingt er dann, alles, was zählt, ist die Verbindung zu dir. Alles, was zählt, ist die Verbindung zu dir. Und es wäre mein Ende, wenn ich diese Verbindung verliere. Das werden wir uns anhören und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Rein.
Ich schätze jeden Glauben hoch, doch ich misstraue lieber einfach, das sei am besten jeder froh. Mit dem, was er glaubt, oder mit dem, was er weiß, doch der, an den ich glaube, ist doch der, den ich weiß. Was andere in dir sehen, warum sie Kriege anfangen und in deinem Namen Morde begehen, warum die Menschen dafür sehen, an deinem Virus zu sterben, 2000 Jahre nachdem, liegt dir alles im Sterben, vielleicht sehen sie dich gut, vielleicht sehen sie dich gut. Vergib mir meine Schuld, dann wenn ich dich seh, solange schlag ich meine Sünde. Wenn ich schlafe und wenn ich gehe, ich will keine Versprechen, die mir Menschen geben, die sie dann wieder brechen. So sind Menschen nicht. Alles, was zählt, ist die Verbindung zu dir. Und es wäre mein Ende, wenn ich diese Verbindung verliere. Vielleicht sehen sie mich gut. Vielleicht sehen Sie, 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 vielleicht sehen Sie Thank you.